Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine Länderspielpause liegt vor uns und obwohl wir immer noch in Liga 3 sind, sind einige Spieler der ersten Mannschaft für ihre Nationalmannschaften abgestellt. Andy Hoti für die Nations League Playoff-Spiele für Kosovo, Claudio Kammerknecht wieder für Sri Lanka und Mika Bauer für die deutsche U20. Über die Deutung der Ergebnisse der englischen Woche lässt sich streiten. Ungeschlagen, klar, und jetzt kommt das große Aber. Sind 5 Punkte ungerecht zu wenig? Dafür spricht es klare Chancen plus gegen Dortmund. Oder sind die 5 Punkte glücklich, weil die Spiele in Essen und Aachen auch anders hätten ausgehen können? Unser Verein selbst verkündete nach Abschluss der englischen Woche eine positive Deutung. Nach wie vor ist Dynamo auf dem ersten Platz und somit auf Kurs, auch wenn die Chance, sich abzusetzen, leider verpasst wurde. Schwieriger stellen sich die Verhältnisse nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung am letzten Sonntag dar. Unklar ist derzeit, wie sich die Konflikte um den Rückkauf des Fanshops auflösen lassen, finanziell und im Miteinander. Fest steht nur: Einigkeit sieht ganz anders aus, ein souveräner Umgang miteinander auch. Dabei ist die AOMV nur ein Schritt auf dem Weg zum Rückkauf der letzten Anteile am Fanshop gewesen. Nun muss es Überlegungen geben, wie dies geplant und umgesetzt werden kann und wie dies gleichzeitig die übrigen ambitionierten Pläne im Hinblick auf Catering und den vorzeitigen Kauf der Walter-Fritsch-Akademie, aber auch Herausforderungen durch den eventuell wegfallenden Mietzuschuss der Stadt Dresden beeinflussen wird. Viele dieser Punkte sind bereits mit Deadlines versehen und dürften schwer verschiebbar sein. Hier sind viele dicke Bretter zu bohren. Nun kommt nach den Strapazen des letzten Wochenendes mit langer Auswärtsfahrt nach Essen und der AOMV ein spielfreies Wochenende, bevor wir uns gegen Wien Wiesbaden wiedersehen. Neben der Vereinspolitik bestimmt auch die Bundespolitik mit ihren Gesetzen und der Polizei unser Fanleben. Der Dachverband der Fanhilfen, in dem auch die Schwarz-Gelbe Hilfe Mitglied ist, hatte vor der vorgezogenen Bundestagswahl einen Forderungskatalog an die nächste Regierung gestellt. Diese Forderungen wurden von zahlreichen Fanszenen in unterschiedlichen Ligen auf Tapeten und Bannern aufgegriffen. Dazu konnten wir Andreas vom Dachverband der Fanhilfen befragen. Hier ist die 197. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Ja. 27. Spieltag, 8. März, Sonnabend, 14 Uhr. TSV Alemannia Aachen gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Viele der 3000 Auswärtsfahrer holten sich am Sonnabend, dem 8. März, ihren ersten Ground bei Alemannia Aachen und wurden mit Sonnenschein und OKF-Wetter für die 570 Kilometer Anreise belohnt. Ob dazu noch Punkte und Toreglück kommen würde, war ungewiss. Aachen hatte beim Hinspiel das Rudolf-Harbisch-Stadion dahingehend vertrocknen lassen. Die Mannschaft des Aufsteigers und aktuell wieder nahe den Abstiegsringen ist ambitioniert und die Kulisse im Tivoli war ordentlich. Nicht nur die Trikotfarben gleichen sich fast, auch die Stadien sehen sich vom Aufbau durchaus ähnlich und wurden sogar im gleichen Jahr eröffnet. Die Spielklassen der letzten Jahrzehnte könnten aber kaum unterschiedlicher sein. Während sich Dynamo seit 2009 arg nahe der Klassifikation Fahrstuhlmannschaft nähert, das aber wenigstens zwischen der zweiten und dritten Liga, ging es für die Aachener nach 2009 aus der zweiten rasant in Richtung Regionalliga, in der sie von 2014 bis 2024 darben mussten. All das ist Geschichte, die Opas erzählen vom Krieg. Jetzt will Aachen definitiv in der dritten Liga bleiben und so begann das Spiel in ligagewohnter Intensität und stoppte sofort wieder, weil Jakob Lemmer und Sasa Strusic der Meinung waren, dass Fußball auch und vor allem Kopfsache sei und so prallten die beiden diesen gegeneinander und blieben erstmal liegen. Für Jakob Lemmer ging das glimpflich ab, der Aachener Strusic jedoch rannte dann den Rest des Spiels mit stylischem schwarzen Turban rum, der ihm vielleicht genau den Millimeter Ungenauigkeit und den Dynamo-Fans ein paar Herzattacken bescherte. In der 36. und 42. hatte er die Führung auf dem Fuß bzw. Turban und haute beide Male nur knapp neben das Tor. Überhaupt hatte es Dynamo in der ersten Halbzeit nicht leicht, denn Heiner Backhaus, der Aachener Trainer, hatte wie jeder andere Berufskollege in der Liga mittlerweile mitbekommen, wie man Dynamo in Schach hält. Der Matchplan, den man immer wieder sieht, ist so simpel wie effektiv. Stell dich und koste es noch so viel Kraft und Aufwand auf die Goldfüße, lasse sie wenigstens die ersten 20 Minuten nicht ins Spiel kommen, dann werden die darüber befindlichen Köpfe nervös. Auch diesmal klappte das. Dynamo hat aktuell kein wirkliches Mittel gegen diesen Störfußball. Immer öfter wird der Ball dann doch zu Tim Schreiber gespielt. Der wird vom Gegner angelaufen und dann huldigt er dem Prolo-Kürsten Gedächtnisabschlag und bringt seine eigene Note ein. Hauten die Dynamo-Legenden den Ball in so einer Situation gerne einmal in der Höhe der Mittellinie ins Sinnlose aus, steht Tim Schreiber mehr so auf den flachen Pass direkt auf den Gegner an eben dieser Linie und dann machen alle Dynamos im Stadion und an den Geräten die Augen fest zu und stöhnen und die ansonsten so stabile Abwehr auf dem Feld muss den Mist ausbügeln. Zum Glück hauten die Aachener von den 13 Schüssen in der Partie 11 daneben. Ganz andere Gefühle entwickelt der Dynamo-Fan aktuell gegenüber seinem wirklichen Fußballgott. Ja, wir reden von Niklas Hauptmann, der während der Saison eher göttlich als Vorbereiter und Ballfestmacher unterwegs war und jetzt schon im zweiten Spiel hintereinander den Weg vors Tor fand und den Ball zeigte, wo er hin muss. Rein in die Bude. Diesmal war der Vorbereiter Jonas Sterne mit einer Flanke aus dem Halbfeld, dem Haupe auf die Brust 16 Meter vor dem Tor und wieder sich schlankleicht durch die Kette wuselt und dann entspannt und platziert es 1:0 in der psychologisch wichtigen Minute vor dem Halbzeitpfiff erzielt, ist natürlich Europapokal. Die zweite Halbzeit zeigte nun die Kehrseite der vorbenannten Taktik der Dynamo-Gegner. Unterhalb von Champions League-Kadern hält man das eben nur 20 bis 30 Minuten durch. Und da so ein 1:0 vor der Pause Selbstvertrauen gab, kontrollierte Dynamo das Spiel nun deutlich. Wenn den Goldfüßen niemand mehr auf den Zehen steht, dann läuft der Ball. Fazit für Aachen. Matchplan aufgegangen und dennoch gescheitert. Fazit für Dynamo. Das Phrasenschwein wird fett, denn anders als Arbeitssieg kann man das 1:0 nicht beschreiben und selbst das Adjektiv dreckig kann man voranstellen. Unbedingt davor muss dann noch wichtig, denn mit einem Unentschieden wäre Saarbrücken jetzt Erster, denn die haben für den Moment Cottbus in den Fahrstuhl geschossen und die Taste R wie Relegation gedrückt. Kling-klong, Tür zu. Und für Dynamo der erste Auswärtssieg des Jahres, dem hoffentlich noch viele folgen werden. Dynamo! 28. Spieltag, 12. März, Mittwoch, 19 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund 2. Mal wieder ein Abendspiel, das Wohnzimmer hatte viele freie Flecken, denn wenn keine Ferien sind, bleiben nicht nur die Kinder, sondern dann auch gezwungenermaßen die Eltern in der Woche abends zu Hause. Von den Anreisezeiten der Gästefans ganz zu schweigen. An den Mundlöchern zum K-Block fand sich Werbung für die Teilnahme an der AOMV am kommenden Sonntag. Zu Beginn der Partie gab es eine große Stoffchoreo, auf der stand Mythos und Legende, darunter SG Dynamo Dresden, aufgefüllt wurde mit schwarzen Zetteln um die unregelmäßigen Ränder der Choreo bis zum Rand des K-Blocks. Zum Spiel. Vor Anpfiff war doch alles so klar. Dynamo gewinnt und Dortmund verliert. Nach dem Abpfiff war es trotzdem anders. Es gab diverse Versuche, es gab große Chancen und spielerische Dominanz in Halbzeit 1. In Halbzeit 2 konnte der Druck nicht mehr so aufrechterhalten werden. Dortmund wirkte in der Defensive noch dichter aufgestellt als schon in der ersten Halbzeit. Irgendwann stellte sich das Gefühl ein, hier wird doch nichts mehr passieren. Spätestens nach dem Eckstoß, der vor dem Erreichen des Strafraums im Aus landete, war klar, das 0:0 bleibt bis zum Spielende. Manchmal sind es Pokalspiele gegen unterklassische und somit unterlegene Gegner, die genauso aussehen. Nur leider gab es hier keine Verlängerung und auch keine Option, irgendwie zu 3 Punkten zu kommen. Es blieb einfach ein Remis. Und zwar ein torloses. Das hatte es das letzte Mal vor einem halben Jahr beim Heimspiel gegen Aachen gegeben. Lehm, aber immerhin auch kein Gegentor, nun ja. Gegenüber dem VIP hing ein Banner an der Bande. Ob um Punkte oder im Pokal, wir Fans sind da in großer Zahl, alle nach Hannover. Wir sind gespannt, wie viele Fans am Ende dieser Aufforderung folgen werden. 29. Spieltag, Sonnabend, 15. März, 14 Uhr, Rot-Weiß Essen gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Was haben Tim Schreiber, der Torwart der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden und Julian Alvarez, Stürmer von Atletico Madrid, gemeinsam? Nun, zumindest letzte Woche hatten beide einen kleinen Tatterich im Standbein. Ein Fußballspieler hat maximal 2 Beine, von denen er eines beim Schuss möglichst nahe dem Spielgerät platziert, während das andere den Ball in die gewünschte Richtung kickt. Soweit die Theorie. In der Praxis klappt es je nach Liga mal besser, mal schlechter. Steht das Standbein zu weit vom Ball entfernt, verschlechtern sich Hebel und Winkel, was sich nachteilig auf die Präzision auswirkt und dann zum oft gehörten sarkastisch bis verzweifelten Fanausruf Dritte Liga eben führt. Weitaus seltener und eher ligaunabhängig passiert es dem Fußballspieler, dass er beim Abstellen des Standbeins dem Ball so nahe kommt, dass es diesen berührt. Die Konsequenzen eines solchen Malheurs reichen von gar nichts bis Missgeschick des Monats. Letzteres immer dann, wenn der Ball vom Standbein so verschoben wird, dass das Schussbein diese nicht mehr dort vorfindet, wo gedacht. Die Murmel landet dann gerne im Irgendwo und der Schütze auf dem Hintern. Zumindest letzteres passierte Alvarez im Elfmeterschießen des Champions League Achtelfinals gegen Real Madrid. So dumm wie lustig, aber, wie sich zum Entsetzen der athletischen Madrilenen herausstellte, auch noch verboten. Denn ging der Ball zwar irgendwie ins Tor, sagt Regel 14.1, dass eine Doppelberührung beim Elfer verboten ist. Bammer. Aber auch beim Abstoß muss der Ball zunächst von einem anderen Spieler berührt werden, bevor der Torwart wieder dran ist. Das wissen wir seit Sonnabend, denn da Tim Schreiber in der 55. Minute mit dem tattrigen Standbein den Ball vom Abstoß kurz angungste, war er 2-mal hintereinander am Ball und so griff diese Regel. Ein indirekter Freistoß war die Konsequenz. Hier enden die Parallelen zwischen der UEFA Champions League und der dritten deutschen Liga jedoch. Kostete der falsche Elfer Atletico aufgrund des Ausscheidens gefühlte 50 Millionen, während der indirekte Freistoß vom mehrfach verlorenen Dynamo-Sohn Arslan seit dieser Saison bei RWE unmotiviert in die Mauer gekloppt wurde. Aber natürlich sind wir im Aufstiegskampf und man weiß nie, welche Nuancen am Ende für den Aufstieg verantwortlich sind. Also von vorn. Kurz vorm Spieltag hatte das Fanprojekt Dresden noch darauf hingewiesen, dass Grapschen niemals okay ist, auch nicht, wenn es die Ordner am Einlass tun. Die Essener Polizei führte mal wieder ihre Pferdestaffel aus. Auch Spürhunde waren im Einsatz und beschnüffelten ausgiebig die Choreo, bevor diese ins Stadion durfte. Gefunden wurde nichts, auch der Einsatz eines zweiten Spürhundes brachte kein anderes Ergebnis. Zu Beginn des Spiels wurde dann die große Stoffchoreo hochgezogen, die einen Jungen von hinten mit Fußball unterm Arm vor einem Hochhaus zeigt. Unten am Zaun, Fußball ist das Leben in den Straßen unserer Stadt. Auffällig waren viele doch mehr als angeschickerte Personen im Gästeblock. Uns egal, solange die Leute feststehen und die Mannschaft anfeuern können. Blöde, wenn der Suff so groß ist, dass in den Block gekotzt und direkt im Anschluss herumgeschubbt wird. Unschön und nervig, zum Glück ist nichts weiter passiert. Zurück zum Geschehen auf dem Rasen. Wie schon vor 2 Wochen in Aachen hatte der Trainer der Gastgeber Videoanalyse betrieben und kam zu ähnlicher Erkenntnis. Dynamo auf den Füßen stehen, befahl Uwe Koschinat seinen Männern und angefeuert von einem ausverkauften Stadion an der Hafenstraße taten diese eben das. Dynamo kam schwer ins Spiel und versteifte sich aufs Aussitzen. Irgendwann muss die Luft ja mal raus sein aus den Essener Lungen. Es war das erwartbar schwere Spiel für Dynamo. Auch deshalb, weil Dresdner Kombinationen immer wieder schief gingen. Es fehlte die letzte Präzision im Spielaufbau und selbst wenn das nach und nach besser wurde, war im Zweifel ein Essener auf zwei oder drei am Ball führenden Goldfuß dran. Also wurde praktiziert, was schon beim letzten Heimspiel gegen den BVB 2 geübt wurde. Distanzschüsse. Zum Beispiel mit Schmackes von Christoph da Ferner in der 15. Minute und nur der Pfosten rettete die Essener vom 0:1. Vielleicht auch vom 1:1, denn bei einem kreuzgefährlichen Pass flach durch den Fünfer waren kurz zuvor alle Essener am Ball vorbeigeschlittert und dem Schreiber konnte die 365. Minute ohne Gegentor feiern. Bei all den Bauchschmerzen, die man manchmal beim Betrachten unseres Torhüters hat, ist es ein erstaunlicher Wert. Dynamo kam favoritengemäß besser ins Spiel und zu Chancen. Besonders der seit langem mal wieder in der Startelf stehende Robin Meissner wollte zeigen, dass das künftig immer so sein kann und brettete aus allen möglichen und unmöglichen Situationen auf die Essener Bude. Doch dann war es passiert, das Gesetz der Serie schlug zu, man kann nicht ewig ohne Gegentor bleiben. Der Neuessener Arslan bekam in der 50. Minute den Ball vom wohl auffälligsten Altessener Martinovic, auffällig nicht nur wegen des Luka Modric-Gedächtnis-Stirnbandes. Dynamo wollte sich gerade schütteln und auf Verfolgungsjagd begeben, da meinte der ansonsten fast tadellose Schiedsrichter Timon Schulz, die Fußballregeln besonders streng auslegen zu müssen. Die Doppelberührung unseres Keepers war wirklich so minimal, dass selbst die Zuschauer an den TV-Geräten minutenlang rätselten, was denn eigentlich gerade zum Freistoßpfiff geführt hatte. Erst Superzeitlupen zeigten den Sachverhalt und den Umstand, dass sich keiner einen Vorteil verschafft hatte. Nicht viel später stocherte dann Lukas Böder nach einer Ecke den Ball irgendwie ins Tor. Ausgleich, endlich hatten die mitgereisten Fans mal Grund zum Jubeln. Am Ende war allen Beteiligten klar, dass der Spielstand von 1:1 ein sogenannter gerechter war. Beide Mannschaften kamen zu machbar gefährlichen Chancen, aber eben keinen zwingenden mehr, womit Dynamo es also zum zweiten Mal hintereinander verpasst hat, sich in der Tabelle zu distanzieren. Der Essener Trainer Uwe Koschinat bemerkte nach dem Spiel, wir haben sehr männlich agiert. Tja.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich kann heute mal wieder mit Andreas vom Dachverband der Fanhilfen sprechen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo.
Hallo, grüße dich.
Für einige, die vielleicht die letzte Sendung mit dir noch nicht gehört haben, kannst du uns vielleicht kurz den Dachverband der Fanhilfen vorstellen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
Ja, herzlichen Dank vorab, dass ich wieder zu Gast sein darf. Der Dachverband der Fanhilfen besteht aktuell aus 27 Fanhilfen aus dem ganzen Bundesgebiet. Wir bündeln die Arbeit, schauen, dass wir Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Fanrechte machen und arbeiten an vielen Themen zusammen, die bundesweit relevant sind und nicht bloß von einzelnen Standorten bearbeitet werden können.
Im Februar gab es vorgezogene Neuwahlen, weil die bis dahin regierende Koalition zerbrochen war. Ihr als der Dachverband der Fanhilfen habt Anfang Februar in Vorbereitung dieser Wahl einen Forderungskatalog veröffentlicht. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
Auf die Idee sind wir gekommen, weil wir schon im Vorfeld der letzten Bundestagswahl uns Gedanken dazu gemacht hatten, wie wir am besten die Themen, die Fans betreffen, artikulieren können und hatten damals die Parteien ganz direkt gefragt, was sie von einzelnen Themen halten. Die Wahl jetzt war vorgezogen und die Vorbereitungszeit war deshalb sehr kurz. Die Parteien hatten sich entschieden, Fragen von einzelnen Verbänden nicht mehr zu beantworten, weil die Zeit bis zum Wahlen halt dementsprechend verkürzt war. Und deswegen hatten wir uns überlegt, naja, wenn unsere Fragen eh nicht beantwortet werden, dann können wir ja auch selber einfach sagen, was wir möchten, und haben das dann zusammengetragen und haben es veröffentlicht und eigentlich auch eine ganz gute Medienresonanz dazu bekommen. Ich glaube, die Forderungen sind gut platziert worden.
Es handelt sich um 7 Forderungen. Lass uns doch gerne auf die einzelnen Forderungen eingehen und vielleicht kannst du auch jeweils kurz dazu sagen, was ist dein aktueller Stand und vielleicht auch gibt es da aktuelle Entwicklungen und was erwartet uns da?
Genau, das erste ist so ein großes Thema, da haben wir beide uns schon mal unterhalten. Und zwar ist die erste Forderung, dass die Chat-Kontrolle verhindert werden soll. Worum geht's da?
Genau, ich würde vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Grundsätzlich beobachten wir als Dachverband der Fanhilfen, aber auch alle Fans, Fußballfans in ganz Deutschland, dass wir seit vielen Jahren einem enormen Repressionsdruck unterliegen. Fußballfans sind aber keine Versuchskaninchen für wild gewordene Sicherheitsfanatiker, sondern sind mündige Bürgerinnen und Bürger, die auch Rechte haben. Und uns ist es einfach wichtig, gewisse Bestrebungen und Vorhaben zu kritisieren und an die kommende Bundesregierung unsere Forderungen in dem Bereich zu richten. Und dann können wir jetzt vielleicht zu den einzelnen Punkten kommen. Das Thema Chatkontrolle, wir hatten darüber schon mal gesprochen. Die Chatkontrolle ist ein Instrument, was auf EU-Ebene eingeführt werden soll. Es geht darum, das digitale Briefgeheimnis, wie es jetzt noch vorhanden ist, außer Kraft zu setzen. Und es soll jede Chatnachricht einzeln überwacht werden mit Hilfe von KI. Dieses Vorhaben ist aktuell auf EU-Ebene noch nicht entschieden. Und es ist wichtig, dass die neue Bundesregierung, wie bisher auch die alte, sich aktiv auf EU-Ebene gegen diese Chatkontrolle ausspricht und somit einen Beschluss darüber verhindert, damit die Chatkontrolle nicht eingeführt wird und es zu keiner Totalüberwachung der gesamten Kommunikation führt. Wir rechnen damit, sollte das einmal eingeführt werden, dass dieses neue Überwachungsinstrument ganz, ganz schnell auch auf Fußballfans ausgeweitet wird. Und damit haben wir ein massives Problem.
Eine kurze Nachfrage unter diese Chatkontrolle. Fällt ja auch so dieser Themenbereich von der Vorratsdatenspeicherung. Habe ich das richtig verstanden, dass die CDU aktuell auch wieder Pläne hat, die einzuführen?
Im Wahlprogramm der CDU-CSU gab es jetzt eine Vorratsdatenspeicherung light, könnte man sagen. Also sie möchten nicht mehr nach den ganzen Urteilen, die es da gab, möchten sie nicht mehr die Inhalte komplett speichern, sondern nur noch die IP- und Portnummern. Was aber zur Folge hätte, dass dennoch jegliches Verhalten im Internet, ob das jetzt nun eine Anwählung einer Webseite oder das Downloaden von Inhalten, dennoch weiterhin nachvollziehbar wäre. Das ist der Weg, den die Gerichte für gangbar gemacht haben, anstatt unserer Meinung nach endgültig von diesem Instrument abzulassen, weil es ein sehr, sehr starker Grundrechtseingriff ist, der mit einer Pauschalvorverurteilung aller Menschen einhergehen würde. Wollen Sie jetzt diesen Leitweg quasi gehen? Besser ist es definitiv nicht.
Für die zweite Forderung habt ihr euch das Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeitende ausgesucht. Warum ist euch diese Forderung wichtig?
Mitarbeitende in der sozialen Arbeit besitzen aktuell kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das bedeutet, dass sie jederzeit vorgeladen werden können, um Aussagen über ihre Arbeit zu machen. So geschehen bei den Mitarbeitenden des Fanprojekts Karlsruhe im vergangenen Jahr, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, weil sie die Aussage in einem Gerichtsverfahren verweigert haben. Wir sind der Meinung, dass eine Aussage vor Gericht das Vertrauen der Arbeit in der Sozialarbeit gegenüber ihren Klienten massiv beschädigen würde. Und in dem ganz konkreten Fall würde die Arbeit der Fanprojekte verunmöglicht werden. Die Einführung eines allgemeinen Zeugnisverweigerungsrechts für Sozialarbeitende würde hingegen die Arbeit aller und somit auch in den Fanprojekten deutlich erleichtern und die Mitarbeitenden dort stärken. Es gibt ein breites gesellschaftliches Bündnis, was dieses Zeugnisverweigerungsrecht fordert. Unter diesem Bündnis ist auch der Dachverband der Fanhilfen Mitglied. Wir fordern deswegen gemeinsam mit dem Bündnis, die Strafprozessordnung dementsprechend anzupassen, dass die Mitarbeitenden in der sozialen Arbeit und somit in den Fanprojekten ein Zeugnisverweigerungsrecht bekommen.
Das Dritte, da geht es, glaube ich, um eine relativ neue Sache. Und zwar fordert ihr da, dass die Arbeit der Bundespolizeibeauftragten gestärkt werden soll. Was sind diese Bundespolizeibeauftragten?
Die vergangene Bundesregierung hat die Stelle eines Bundespolizeibeauftragten beim Deutschen Bundestag eingeführt. Der Bundespolizeibeauftragte ist dafür da, Beschwerden über die Arbeit der Bundespolizei und des Bundeskriminalamts entgegenzunehmen. Wichtig ist zu betonen, Deutschland hat mit der Schaffung dieser Stelle internationalen Standards und Vorgaben entsprochen. Und es ist irgendwie kein nice to have, sondern Deutschland wurde von mehreren internationalen Organisationen dazu aufgefordert, diese Stelle zu schaffen, um eine unabhängige Möglichkeit zu haben, außerhalb von Beschwerdemanagement der Bundespolizei selber, dass sich Menschen an diese Stelle wenden können, um sich über mögliches Fehlverhalten der Bundespolizei zu beschweren. Wichtig ist dabei, Fußballfans sind gefühlt jede Woche mit einem enormen Repressionsapparat konfrontiert, zu dem auch die Bundespolizei gehört. Und selbstverständlich geht es da auch bei der Arbeit der Bundespolizei, kommt es zur massiven Polizeigewalt, pauschale Freiheitsentzug für größere Gruppen und Rechtsbruch beim Umgang beispielsweise mit persönlichen Daten von Fans. Und es ist wichtig, dass es diese unabhängige Beschwerdestelle gibt. Und wir sind nicht bloß dafür, dass diese Beschwerdestelle unbedingt erhalten bleiben soll. Es gibt politische Kräfte, die sagen, es ist eine Stelle des blanken Misstrauens gegenüber den Polizeibehörden. Wir sind der Meinung, sie soll erhalten bleiben und sie soll sogar noch gestärkt werden in ihrer Arbeitsweise mit ganz offensiver Öffentlichkeitsarbeit, dass noch viel, viel mehr über die Arbeit dieses Bundespolizeibeauftragten bekannt wird und dass sich mehr Leute dorthin wenden, wenn es zu polizeilichem Fehlverhalten kommt.
Die vierte Forderung ist für mich persönlich schwierig nachzuvollziehen, deshalb hoffe ich da auf deine Erklärung. Und zwar fordert ihr, dass die Polizeibehörden keine erweiterten Befugnisse bekommen. Und da geht es um eine Reform von Paragraph 100a und 100b der Strafprozessordnung für die Einhaltung der Verhältnismäßigkeit. Worum geht's da?
Es geht darum, dass neue Überwachungsbefugnisse für die Polizei eingeführt werden soll, beispielsweise eine Quellenkommunikationsüberwachung mit dem sogenannten Staatstrojaner. Mit dem Staatstrojaner lassen sich digitale Geräte infiltrieren, um zum Beispiel Kommunikation live zu verfolgen oder Daten zu analysieren. Eine weitere Absenkung der Hürden für den Einsatz dieses stark eingreifenden Instruments birgt die große Gefahr, dass dies über kurz oder lang auch gegen Fußballfans eingesetzt werden würde. Und der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der Überwachung würde darüber hinaus die Anonymität im öffentlichen Raum zunichte machen, auch gerade für Fußballfans auf dem Weg zum Stadion. Wir haben das gesehen bei der Europameisterschaft, ist durch einen Bericht des Bayerischen Rundfunks rausgekommen, dass Live-Daten einer UEFA-App plötzlich die Fanströme auf den Kameras der oder auf den Monitoren der Polizei angezeigt haben. Es ist ein Einsatz dieser Technik, kommt einem Generalverdacht gleich. Und eine Echtzeitüberwachung von Fans am Spieltag ist ein massiver Eingriff, nicht bloß in die Bewegungsfreiheit der Fans, sondern auch in die informationelle Selbstbestimmung, den wir ganz klar ablehnen.
Danke. Als fünfte Forderung habt ihr ein Evergreen ausgewählt. Und zwar geht es darum, die Datei Gewalttäter-Spurt abzuschaffen. Ich glaube fast, dass du dazu eigentlich nichts weiter erläutern musst. Das kennen wir wirklich. Eure sechste Forderung, da geht es darum, dass ihr den Paragraph 114 des Strafgesetzbuches gestrichen haben wollt. Vielleicht kannst du was zum Gesetz erklären. Worum geht es da? Warum soll es abgeschafft werden?
Im Jahr 2017 wurde der Paragraph 114 Strafgesetzbuch eingeführt. Dieser Paragraph beschreibt den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und ist somit ein Sonderstrafrecht für eine bestimmte Personengruppe, obwohl tätliche Angriffe ja bereits durch bestehende Gesetze wie Nötigung oder Körperverletzung ausreichend geregelt sind. Fußballfans sind von dieser damaligen Verschärfung in unverhältnismäßiger Weise betroffen. Der Vorwurf eines tätlichen Angriffs wird regelmäßig bei Bagatellen wie zum Beispiel dem Anrempeln von Polizisten erhoben. Häufig geschieht dies sogar in Situationen, bei denen Fans selbst Opfer von polizeilicher Übergriffe sind. Und deswegen fordern wir, dass dieser neu geschaffene Paragraph wieder abgeschafft wird, weil es schon genug Regelung darüber gibt und es da jetzt nicht keine extra Strafrecht für besondere Personengruppen braucht.
Als siebente Forderung geht ihr mit der Forderung nach einer Kennzeichnungspflicht für die Bundespolizei rein.
Genau, auch das ist eine sehr lange Forderung von vielen gesellschaftlichen Gruppen und auch von Fußballfans. In vielen Bundesländern gibt es Bereich die individuelle Kennzeichnung von Polizeibeamten. Auch hier ist Deutschland von vielen internationalen Gremien und Organisationen dazu aufgefordert worden, diese einzuführen und für alle Polizeibehörden einzuführen. In dem Koalitionsvertrag der letzten Bundesregierung war das auch vorgesehen. Es stand sogar in dem Gesetzentwurf zur Neuregelung des Bundespolizeigesetzes drin. Dieser Gesetzentwurf wurde leider schlussendlich im Bundestag nicht beschlossen. In zahlreichen Konfliktsituationen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass es für Fans keine Möglichkeit gab, offensichtliches polizeiliches Fehlverhalten erfolgreich zur Anzeige zu bringen, weil Polizisten nicht identifiziert werden konnten. Und dieser Zustand der Nichtverfolgbarkeit und somit der Straflosigkeit von Polizeieinsätzen ist ein maßgeblicher Faktor dafür, dass Fußballfans immer wieder mit Polizeigewalt konfrontiert werden. Und deswegen fordern wir, diese Kennzeichnungspflicht endlich auch für die Bundespolizei einzuführen. Zahlreiche Beispiele in den Bundesländern zeigen, dass diese ganzen Argumente dagegen, von wegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten würden verfolgt werden im Privatleben, das sind alles Horrormärchen. Es gibt zahlreiche Gerichtsentscheidungen dazu, dass das alles rechtmäßig ist. Und deswegen fordern wir, dass auch für die Bundespolizei diese leicht individualisierte und erkennbare Kennzeichnungspflicht eingeführt werden soll.
Eine kurze Nachfrage zu dieser Forderung. Warum fordert ihr das auf einer Ebene der Bundespolizei? Aber es ist ja auch nicht in allen Ländern umgesetzt. Oder ist es schon soweit? Nee, ist es nicht, oder?
Die Polizeibehörden sind originäre Aufgabe der Bundesländer. Die einzige Regelungskompetenz, die die Bundesregierung hat, ist für die Polizeibehörden des Bundes, also fürs BKA und für die Bundespolizei. Das BKA läuft selten mit Uniform rum. Es sind dann halt die Einsätze der Bundespolizei, gerade an Bahnhöfen oder auf den Anreisewegen. Die betreffen Fußballfans ja auch stark.
Bei vielen Fans gilt, dass Politik nichts im Stadion verloren hat. Vielleicht kannst du uns erklären, warum ihr als Dachverband so offensiv an die Politik herangeht.
Abgesehen von dem, was uns Fans auf dem Spielfeld beschäftigt, sind alle anderen Dinge, die uns außerhalb des Spielfelds beschäftigen. Zum Beispiel, wenn man zum Auswärtsspiel fährt und am Bahnhof ankommt und sich nicht frei bewegen darf. Wenn man im Block die ganze Zeit abgefilmt wird. Wenn man durch die Polizei bedrängt wird. Das sind alles Dinge, die auf politische Entscheidungen zurückzuführen sind. Ich kann verstehen, wenn Leute erstmal die Augen groß aufmachen und sagen, ich will hier zum Fußball gehen, ich möchte mich nicht über Politik unterhalten, aber politische Entscheidungen beeinflussen sehr, sehr stark das, was wir im Stadion und drumherum erleben. Und deswegen ist es wichtig, dass Fans ihre Stimme erheben und sagen, was sie möchten und was sie nicht möchten. Und das sind keine Dinge, die irgendwie aus der Luft gegriffen sind, sondern wie zum Beispiel bei der Forderung fürs Zeugnisverweigerungsrecht für die soziale Arbeit, aber auch zum Beispiel bei der Chatkontrolle, gibt es breit angelegte gesellschaftliche Bündnisse, die dagegen vorgehen. Der Dachverband der Fanhilfe engagiert sich in diesen Bündnissen, weil wir der Meinung sind, wir müssen darauf aufmerksam machen, dass auch Fußballfans von solchen Entscheidungen betroffen sind. Wenn zum Beispiel die Mitarbeitenden in den Fanprojekten ihre Arbeit nicht mehr ordentlich nachgehen können, weil ihre Arbeit durch ein fehlendes Zeugnisverweigerungsrecht verunmöglicht wird, hat das direkte Auswirkungen auf Fußballfans. Und an den Punkten erheben wir unsere Stimme und sagen, was wir möchten. Wir sind der Meinung, dass hunderttausende Fußballfans, die jedes Wochenende in die Stadien gehen, eine relevante Gruppe sind, auf die gehört werden muss und die ein Recht hat dazu, ihre Forderungen nach vorne zu stellen.
Nachdem ihr die Forderung veröffentlicht habt, gab es dann am nächsten Spieltag, das war der 24. Spieltag, in vielen Fangruppen zahlreiche Tapeten mit den einzelnen Forderungen zu sehen. Wie bewertest du die Umsetzung? In wie vielen Stadien war das zu sehen? Wie war euer Eindruck von diesen Aktionen?
Wir bewerten das, was dort zu sehen war, als sehr, sehr positiv. In allen Ligen haben sich die Kurven zu den Forderungen bekannt. Das zeigt auch, dass wir den richtigen Ton getroffen haben, dass wir die richtigen Themen gesetzt haben, dass es die richtige Art und Weise zum richtigen Zeitpunkt war. nicht bloß in den Standorten, die im Dachverband organisiert sind, sondern auch in vielen weiteren Kurven wurden diese Forderungen aufgegriffen und es wurde sich zu diesen Forderungen positioniert. Damit haben diese Forderungen eine nochmal breitere Öffentlichkeit bekommen. Es wurde nochmal untermauert, welche wichtigen Themen dort gesetzt wurden und dass die Kurven hier mit sehr, sehr lauter Stimme sprechen und sagen, was sie von einer nächsten Bundesregierung erwarten.
Welche Erfolgsaussichten versprecht ihr euch?
Wenn wir uns anschauen, wer da jetzt gerade die Koalitionsverhandlungen führt, müssen wir sagen, mit Blick auf die Wahlprogramme dieser Parteien, dass es herausfordernd wird, dort die richtigen Themen unterzubekommen oder dass sie umgesetzt werden. Umso wichtiger ist aber, dass wir sehr deutlich unsere Wünsche artikuliert haben, um denen, die dort jetzt verhandeln, auch klar zu sagen, was wir wollen und was wir nicht haben wollen. Und dann werden wir mal sehen, was hinten bei rumkommt. Ich glaube, Fußballfans haben viele Mittel, um auch Druck zu erzeugen. Und wir werden mal sehen, welche Dinge wir davon dann umsetzen oder auch nicht.
Vielen Dank für deine Erklärung. Weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit.
Vielen Dank.
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta.
Dreißigster Spieltag, Sonntag, 30. März, 16.30 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen SV Wien Wiesbaden. Nach zwei Unentschieden aus den letzten beiden Spielen und mit einer Woche Pause kommt nun das ultimative Niemandsland der Tabelle nach Dresden gereist. 9 Punkte nach oben, 7 nach unten. Der Absteiger aus der zweiten Liga steht für wenig Konstanz. Maximal 3 Spiele in Folge haben sie nicht verloren, um dann wieder mindestens ein Spiel zu verlieren, manchmal auch mehrere. Aus der englischen Woche resultieren bei den Hessen mit 4 Punkten nur einer weniger als bei unserer geliebten Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das Hinspiel im Herbst hatten sie leider gewinnen können. Hier wünschen wir uns eine Korrektur der Statistik durch unsere Goldfüße. Dynamo Allee.
Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.